Das Konzept hat seine ursprünglichen Wurzeln in Bolivien. Es entstand aus einem Bedürfnis, eine neue Darstellung sowie eine Umdeutung des Feminismus vorzunehmen. Somit ist der Zweck die Einbindung der historischen Kämpfe von Schwarzen, Indigenen und armen Frauen zu erreichen. Es geht um einen Feminismus, der näher dran ist am territorialen Widerstand, antikapitalistischen Kampf und dem Aufbau einer kommunalen Gesellschaft. Weiterhin stellt er einen kritischen Blick gegenüber dem hegemonialen Feminismus, der aus einer weißen, europäischen oder Mittelklasse-Perspektive stammt. Diesbezüglich werfen sie eine grundlegende Kritik an aufgezwungenen und kolonialen Formen auf. Der kommunitäre Feminismus kritisiert die aufgezwungenen kolonial-eurozentristische Formen, die Welt, die Zeit, die Politik und auch die Geschichte des Feminismus zu verstehen. Wir denken, dass dies ein bedeutungsvoller Beitrag für eine Debatte unter Feministinnen ist, der notwendig ist, um die bestehenden kolonialen und rassistischen Logik zu entlarven.
Die Besonderheit eurer Gruppe liegt ja auch darin, dass ihr euch mit den Feminismen aus sehr unterschiedlichen Ländern auseinandersetzt und der Situation für Frauen. Was seht ihr als Gemeinsamkeiten?
Aus unserer Sicht haben die Frauen aus unterschiedlichen Territorien viele Gemeinsamkeiten, wenn es darum geht, gegen das patriarchalische, kapitalistische und kolonialistische System zu kämpfen. Diese unterdrückenden Formen tragen dazu bei, dass gemeinsame Ziele verfolgt werden, die nicht unbedingt auf eine Nation zu reduzieren sind. In diesem Sinne ist der Kampf vor die Legalisierung von Abtreibung und darüber hinaus der Kampf vor die Befreiung und Selbstbestimmung unserer Körper eine Lösung, die nahezu auf dem ganzen Kontinent präsent ist. Auf der anderen Seite findet eine permanente Anklage von Macho-Verhältnissen und Gewalt gegen Frauen statt, deren Ursachen im System verankert sind und dadurch massiv sind. Ebenso wichtig ist die Sichtbarkeit von Feminizid als ein soziales Problem sowie als Verbrechen anzuerkennen. Im Fall Lateinamerikas treten wir Staaten entgegen, die mit extrem repressiver und systematischer Gewalt durch Militär und Polizeikraft gegen die Frauen agieren. Ein Beispiel davon zeigt sich bei paramilitärischen Gruppen und Polizeikräften in Kolumbien, die Carabineros in Chile, die Polizei in Brasilien sowie in Venezuela. Die Frauen sind ein ebenso wichtiger Teil in den sozialen Bewegungen in Lateinamerika. Und dadurch werfen sie eine interessante Klassenperspektive auf. Viele von diesen Frauen verteidigen Tag für Tag eine Militanz vor die Verbesserung der Lebensqualität, gegen die strukturelle Gewalt, gegen die extraktivistischen Projekte von transnationalen Unternehmen, vor die Grundrechte wie Gesundheit, Nahrung und Bildung. Diese Sphären von Kämpfen sind vor die Frauenbewegung in Lateinamerika transversal.
Und jetzt nochmal spezifisch, wie ist denn die Lage in den unterschiedlichen Ländern, mit denen ihr euch auseinandersetzt oder wo ihr auch herkommt?
Diese Frage besteht aus zwei Teilen. Der erste geht um Kolumbien und der zweite geht um Venezuela. Unsere Perspektiven basieren auf unseren Erfahrungen in unseren Herkunftsländern. Wir beziehen uns auf die kollektiven Gruppen in Kolumbien und Venezuela, die sich an einen alternativen Feminismus orientieren, dessen Ursprung nicht eurozentrisch und in der Mittelklasse liegt. Mit diesen Initiativen stehen wir in Kontakt und teilen ihre Perspektiven. Laut den Vereinigten Nationen repräsentiert die Gewalt gegen Frauen in lateinamerikanischen Ländern eine der höchsten Raten der Welt. Mit den höchsten Feminizidraten der Welt, wo ca. 221 Länder untersucht würden, befindet sich in Lateinamerika. Angesichts dessen werden in Kolumbien und Venezuela von je 100.000 Frauen 5 ermordet. Das heißt, alle 2 Tage wird eine Frau umgebracht, meistens durch Ex-Partner oder Verwandte. Außerdem sollte berücksichtigt werden, dass während der Pandemie und des Lockdowns die Bedrohungen und Vergewaltigungen fast um 200% gestiegen sind. wie die Linie Purpura in Bogotá berichtet. Linie Purpura ist eine telefonische Linie. Im Laufe des Jahres wurden bisher über 500 Feminizide in Kolumbien gemeldet. Die Lage der Frauen in Kolumbien kann man nicht unabhängig vom ökonomischen System und der globalen Akkumulation betrachten. Sexualisierte Gewalt wird nicht nur von Partnerschaft oder Verwandtschaft ausgeübt, sondern auch institutionell durch Staaten. Mit der Unterstützung der Nahostkonflikte und der extraktivistischen Politik in afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern. Komplette lokale Bevölkerung werden von ihren Produktionsmitteln und ihren Ländern wegen eines lukrativen Interessen von Akkumulation vertrieben. In Kolumbien ist die Ausbeutung von Rohstoffen wie Bergbau, Kohle, Zucker seit den 80er und 90er Jahren, die exzessiven Kokainanbau eine der hauptsächlichen Gründe der Vertreibung und Enteignung des Territoriums von indigenen Afro-Gemeinschaften und Bauer und Bauerinnen. Hat eine massive Landflucht zur Folge, die meist urbane Ballungsräume wie Bogotá und Medellín zum Ziel hat. Dies verschärft die Ungleichheiten zwischen Zentrum und Peripherie. Es sind die Frauen, bei denen eine größere Verletzlichkeit zutage tritt und die täglich Gewalt ausgesetzt sind, in der Öffentlichkeit, bei der Arbeit, auf der Straße, aber auch zu Hause. Die Gewalt gegen Frauen hat sich in den letzten Jahren quantitativ verschärft, aber auch intensiv. Durch neue Arten und Weisen drückt sich die Gewalt nicht nur in der privaten Sphäre aus, sondern darüber hinaus auch im öffentlichen Leben, wie die Philosophin und Feministin Silvia Federici feststellt. Kolumbien, ein katholisches Land, Erbe des Kolonialismus, reproduziert in seinen sozialen und staatlichen Strukturen das Patriarchat. Gleichzeitig bestraft es schwerwiegend der Art von Praktiken der Körperbefreiung der Frauen. Der Staat verweigert und vermannlost die Gewalt gegen Frauen und in den meisten Fällen unterstützt er sie nicht. Stattdessen gibt er der Version des Täters und Unterdrucks mehr Relevanz. Auf diese Weise bleiben wir ohne Rechtsgarantie zum Klagen. Wir fühlen uns nicht sicher, jemanden anzuzeigen, weil es immer die Angst gibt, sich damit in Gefahr zu bringen, ohne jegliche rechtliche Implikationen für die Unterdrücker am Ende. Dennoch sind die Anzeige in den letzten Jahren durch den Druck sozialer Netzwerke oder Medien gestiegen, genauso wie die Sichtbarkeit der sexualisierten Gewalt, die die Empathie und Kollektivität zwischen Frauen erhöht hat, um Gruppe für eine gegenseitige Unterstützung zu bilden.
Venezuela. Die aktuelle Lage von Frauen in Venezuela ist sehr komplex, genauso wie die Lage von Venezuela insgesamt. Die Wirtschaft des Landes ist von den an den USA verbundenen Ländern blockiert. Das bedeutet, dass die Menschen dort keinen Zugang zu lebensnotwendigen Produkten haben, wie beispielsweise Medikamente, Nahrungsmittel oder Benzin, da diese in andere Länder hergestellt werden. Es wird ebenso nicht erlaubt, dass diese Produkte an Venezuela weiterverkauft werden. Venezuela ist aufgrund seiner Ölreserven verflucht, denn viele andere Länder haben aus diesem Grund kapitalistische sowie imperialistische Interessen an das Land. Des Weiteren hat Venezuela eine der höchsten Inflationsraten weltweit. Das hat zur Folge, dass die Bevölkerung extrem in Armut geraten ist. 80% der Bevölkerung riet innerhalb von 5 Jahren in Armut. Die von Armut betroffenen Frauen leiden am meisten unter dieser Situation, denn sie sind diejenigen, die die Finanzen innerhalb der Familien dirigieren, die auf die Kinder aufpassen und vor ihrer Erziehung zuständig sind. Außerdem haben Frauen in Venezuela die am höchsten Arbeitsbelastung. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Frauen in Venezuela über keinen Zugang zu Verhütungsmittel verfügen. In den meisten Fällen sind diese unbezahlbar. Es ist ebenso sehr schwierig, ärztliche Versorgung bei Schwangerschaft zu erhalten. Die Fälle von Mangelernährung bei Säuglingen und Mütter hat massiv zugenommen. Mütter verhungern, denn das Essen, was sie kriegen können, geben sie an ihre Kinder weiter. Viele Frauen sehen die Notwendigkeit, das Land zu verlassen und versuchen, in andere Länder zu migrieren. Die Zahl der Menschen, die aus Venezuela migriert haben, liegt bei mehr als 5 Millionen. Es gibt viele Anzeigen von Seiten der Venezolaner, Venezolanerin, bezüglich die sehr schlechten Arbeitsbedingungen sowie Sklavenarbeit in andere Länder. Im Fall der Frauen sind sie von Prostitution sowie von Menschenhandel betroffen. Seit Jahr 2018 wurden beispielsweise 100 venezolanische Frauen in Kolumbien ermordet. Die politische Instabilität, die Bedrohungen von militärischen Interventionen seitens der Alliierten von den USA, die Korruption sowie die Straflosigkeit haben zur Folge, dass die Situation vor den Frauen in Venezuela vergleichbar ist mit der Situation von einem Land im Krieg.
Wie organisiert ihr euch denn als Feministinnen, um der Gewalt gegen Frauen etwas da entgegenzusetzen?
Da wir als Gruppe erst vor sehr kurzer Zeit entstanden sind, haben wir keine konkrete Herangehensweise gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Aber wir haben einige Referenzen in Lateinamerika, auf die wir uns beziehen können. In Kolumbien zum Beispiel wurde ein Lila-Netzwerk geschaffen. Hierbei handelt es sich um Telefonleitungen, durch die die Betroffenen von Gewalt ihre Situation direkt melden können. Eine andere Form, wie die Betroffenen von der Pandemie auf sich aufmerksam machen, ist dadurch, dass sie rote Tücher an ihren Fenstern hängen. Es gibt aber auch Häuser, die von Gewalt betroffenen Menschen unterstützen. In diesen Häusern können sich Menschen rechtlich beraten lassen, sowie psychosoziale Hilfe holen. Die Zentren Locales de Atención a Víctimas sind diese Orte, wo Menschen, die betroffen von dem bewaffneten Konflikt sind, sich beraten lassen können. Auf einer kollektiven Ebene haben sie sich bestimmten Gruppen verstärkt, die verstanden haben, dass der Kampf von ihren Schwestern auch ihr eigener ist.
Welche positive Entwicklungen seht ihr denn in den letzten 10 Jahren?
Für uns ist es schwierig, diese Veränderungen als Entwicklungen oder als Fortschritte zu definieren. Die Territorien und ihre Geschichten lassen sich nicht als Fortschritt oder als Rückschritt definieren, genauso wenig wie die feministischen Kämpfe. Es gibt eine Mehrzahl an Ereignissen, die es weißen bürgerlichen Frauen ermöglicht haben, eine Rolle in ihrer Gesellschaft zu spielen, zu der sie früher keinen Zugang hatten. Jedoch ist dies eher die Ausnahme. Die Mehrheit der Frauen der Welt verfügen nicht über diese Privilegien. Ist es wichtig, in Betracht zu ziehen, dass es Erfolge gibt, zum Beispiel gehen die neuen Generationen bewusster mit der inklusiven Sprache um. Sie interessieren sich auch für die Verteidigung ihrer Rechte und haben weniger Angst. Es gibt eine Kraft, die uns Frauen ermöglicht, die Angst zu verlieren, Anzeige zu starten, auf die Straße zu gehen, uns selbst zu organisieren sowie uns gegenseitig zu unterstützen. Diese Kraft hat es geschafft, Stück für Stück unsere Realitäten zu verändern. Aber es ist ein langer Kampf. Und wir sind sauer und haben es satt. In diesen durch Gewalt geprägten Realitäten und prekären Verhältnissen entstehen dann Bewegungen, die uns Hoffnung und Energie geben, um weiterzumachen. Beispiele dafür sind die Abuelas und Madres de la Plaza de Mayo, die Frauen von der Ni Una Menos-Bewegung in Argentinien, der Feminismo Comunitario von den Frauen in Bolivien, die Frauen von den Favelas und die Bäuerinnen, die junge Frauen an der Unis, die immigrierten Frauen und die Frauen ohne Papiere, die überall auf der Welt sind. Unsere Omas, Mütter und Schwestern kämpfen immer noch beispielsweise gegen die Projekte von extraktivistischen Firmen in Lateinamerika. Wir sind überall und versuchen uns zu vereinen, um stärker zu werden und unsere eigene Stimme zu haben. Es hat uns sehr gefreut, dass der Feminismus aus anderen Perspektiven betrachtet wird. Solidarische Grüße, eure Luna Roja.